Hallo Stefan.
Hallo Jörg.
Hallo liebe Zuhörer. Stefan, wir sind zusammengekommen, weil wir ein Interview machen. Und zwar diesmal interviewe ich dich. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer und auch ich dich einfach mal näher kennenlernen wollen, wer da eigentlich hinter dem Mikrofon immer da sitzt und spricht. Meine erste Frage ist, Stefan, warum hast du eigentlich studiert?
Ich habe studiert, weil ich das einfach wollte. Ich habe Theologie, Philosophie und Buchwissenschaften studiert, weil mich das existenziell bewegt hat. Ich habe auch erst mit 32, also fast 32 war ich, wo ich mehr oder weniger so richtig angefangen habe zu studieren.
Okay, warum hast du erst so spät studiert?
Naja, weißt du, direkt nach meinem Abi, da bin ich nach Wien gegangen und wollte dort Japanologie studieren. Also das war mir schon immer so ein Herzensanliegen. Ich war in meiner Kindheit schon, in meiner Jugend immer ein totaler Japan-Fan, seit ich eigentlich 6 Jahre alt bin, seit ich Judo gemacht habe, habe mich immer für Japan interessiert. Dann auch natürlich in Mitte der 90er dann so für Anime und Manga, da kam das alles so ein bisschen auf. Da habe gedacht, wow, Japanologie, das will ich studieren. Und Wien wollte ich auch schon immer mal leben, hatte da schon durch meine Jugend, war öfter in Österreich, da eine Verbindung zu Wien und fand es richtig geil und war da total gehypt. Und dann war ich da in Wien und habe versucht, Japanologie zu studieren, ohne zu begreifen, dass das ein echt philologisches Studium ist. Also bin da eigentlich ziemlich knallhart auf die Nase gefallen und habe das dann nach 3, 4 Semestern wieder abgebrochen und bin dann so wie so ein geprügelter Hund dann wieder zurückgekommen in meine Heimatstadt Regensburg, wo dann natürlich auch sich so die Freundschaften ein bisschen auseinanderentwickelt haben. Bin da ja in auch so eine echte Krise gekommen, weil ich dann gar nicht wusste, ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen, was soll ich da studieren. Dann bin ich da in so eine Freikirche gekommen, so eine evangelikale Freikirche, also wer es genau wissen will, es war eine Pfingstkirche, eine Pfingstgemeinde in Regensburg. Bin da mehr oder weniger zum Glauben gekommen und der damalige Pastor, der hat irgendwas in mir gesehen und hat gemeint, hey, ob ich nicht auch Pastor werden will, das würde doch passen. Und dann bin ich da Mitte 2005 dann auf das theologische Seminar dieses Bundes gegangen. Das war zwischen Darmstadt und Frankfurt. Ja, wollte da eigentlich Pastor werden, aber auch das war halt leider so ein bisschen von außen gesteuert. Das, glaube ich, war schon relativ von diesem Pastor gepusht. Und habe da aber auch gemerkt, dass jetzt rein dieses als Pastor, ja, dauernd mit Menschen umgehen müssen, dauernd das Richtige zu sagen, das Richtige tun, Menschen zu führen die ganze Zeit, das liegt mir einfach gar nicht. Und da ist auch schon irgendwie auch so eine Liebe zur Theologie entbrannt. Also da habe ich dann schon angefangen, so richtig zu lesen, mich da reinzuknien. Hab da die Bibliothek geliebt, war auch da in diesem Bibliotheksdienst. Und als es dann vorbei war, wo dann der Entschluss war, nee, also das mit dem Pastor, das wird nichts, dann habe ich es gewagt und habe dann nochmal ein Studium angefangen und da mit Theologie, Philosophie und Buchwissenschaft in Erlangen begonnen. Und dann, als unser erstes Kind geboren wurde, wollten wir dann wieder zurück nach Regensburg. Da habe ich es dann fertig studiert. Genau.
Aber du hast doch ein Fernstudium auch noch begonnen, oder? Läuft das noch?
Nee, das läuft nicht mehr. Das war jetzt ja erst vor kurzem. Ich wollte so ein bisschen meine Mathefähigkeiten ausbauen, aber habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich das neben meinem jetzigen Job einfach null schaffe. Also das ist einfach zu heftig, so ein Fernstudium nebenbei zu machen. Das wäre zwar sehr interessant gewesen, ja. Also es wäre ein Mathestudium gewesen. Mathe-Bachelor, aber ich habe in meinem jetzigen Job zu schnell Projektverantwortung bekommen und ja, lässt sich einfach nicht machen.
Was machst du dann jetzt gerade?
Ich bin als Softwareberater und Produktmanager in einem Softwareunternehmen tätig und zwar für die Energiebranche. Wir bauen Software für Netzbetreiber, wo die ihre ganzen Geschäfte eben, die als Netzbetreiber so abwickeln können. Und ich bin da im Team, das sich so, heute würde man neudeutsch sagen, so Data Analytics, Data Science beschäftigt. Energiedatenmanagement heißt das. Ja.
Was hast du dann in den Jahren gemacht, wenn du gesagt hast, also wenn du erst so spät studiert hast? Du hast zwar gesagt, du warst dann in Wien, aber das war ja alles erst so mit Ende 20, Anfang 30. Was hast du denn vorher gemacht?
Nee, in Wien war ich direkt nach dem Abi. Na, da war ich direkt nach dem Abitur. Und dann eben, als ich zurückkam, da war so eine kurze Zeit der Orientierung und kam mir dann auch da in so eine Krise. Bin dann ja in diese Gemeinde und dann bin ich 2005 dann dahin gegangen, um Pastor zu werden. Hab nebenbei aber immer irgendwie in diesem technischen Umfeld gearbeitet, ist immer so ein bisschen versucht. Geld für den ganz am Anfang mit einem Freund noch so Webseiten gebaut mal. Und dann war ich aber vor allem für Verlage tätig und habe da so eben diese so Digitalisierungsdienstleistung gemacht. Ja, also Digitalisate gesetzt und aber auch dann sehr früh in diesem ganzen E-Book-Bereich, PDF-Bereich und da sehr viel gemacht und war dann auch zum Beispiel in meinem, wo ich dann das Studieren angefangen habe, ich habe ja Teilzeit studiert quasi. Also ich habe ja 50% habe ich bei Continental Automotives gearbeitet, da im Anforderungsmanagement. Also nebenbei habe ich eigentlich immer so, ja, in dieser Programmierschiene irgendwie gearbeitet. Ohne das aber tatsächlich als Studienabschluss oder so zu haben.
Ich weiß, dass deine Frau mal zu dir gesagt hat, Stefan, warum kannst du nicht einfach mal irgendwas genauso machen, normal machen, wie alle anderen auch? Und ist es für dich bezeichnend, dass du jetzt studierst, was dich interessiert und aber in einem Bereich arbeitest, was du überhaupt nicht gelernt hast?
Ja, ich würde schon sagen, dass mich das auszeichnet. Mich hat immer schon das angenervt von Anfang an. Zum Beispiel, ja, ich weiß noch, ich war auf dem Bolzplatz so in der ersten Klasse, neben der Schule und habe so ein bisschen mit dem Ball rumgekickt. Also mir hat Fußball irgendwie nie was gesagt, aber da war's halt und dann haben wir da so rumgekickt und da war da zufälligerweise der Trainer vom SV Diesenbach und hat gesagt, oh Stefan, oh du komm, kannst du toll mit dem Ball umgehen, willst nicht Fußball spielen, komm doch zu uns im Verein. Und da habe ich sofort gewusst, nee, das will ich nicht. Das machen ja alle, das will ich nicht. Ja, oder die Musik, die alle hören, die finde ich scheiße. Also ich will Punk hören oder so, ja, in meiner Jugend. Ich will skaten. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich eigentlich immer schon auch das machen oder gemacht habe, was ich wirklich auch wollte, wo ich dahinter stand, was ich auch für sinnvoll und bedeutungsvoll gehalten habe. Das ist vielleicht auch eine meiner Stärken, mich sehr schnell in Themen einarbeiten kann und die irgendwie durchdringen kann. Hat mir das vielleicht auch schon immer geholfen?
Würdest du sagen, dass deine Nichtanpassung an Systeme mit Klugheit kompensierst?
Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt so mega klug bin, aber irgendwie mit der Fähigkeit, einfach Dinge auf einem bestimmten Niveau, das irgendwie nötig ist, relativ schnell zu begreifen und dann auch ganz aktiv damit umzugehen. Und das hilft mir auch in meinem jetzigen Job, weil auch da bin ich natürlich Quereinsteiger, wie übrigens die meisten Energiebranche. Also es gibt ja ganz wenige wirkliche Ausbildungsjobs da jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite. Da kommen die meisten irgendwo anders her. Und das hat mir natürlich schon extrem geholfen, dass ich jetzt so schnell da auch bestimmte Projekte und sowas machen kann.
Deine Masterarbeit ist ja durchaus ungewöhnlich.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob sie so ungewöhnlich ist. Vielleicht klingt sie für einen Außenstehenden nur ungewöhnlich.
Um was geht denn deine Masterarbeit oder wie heißt denn deine Masterarbeit?
Also meine Masterarbeit nennt sich Foucault'sche Diskursanalyse in der Religionswissenschaft, eine Fallstudie anhand homosexuell lebender Menschen in evangelikalen Freikirchen. Toll, ne?
Ich habe sie tatsächlich zum Teil gelesen. Deine Masterarbeit. Ich bin jetzt, also Kindle sagt, ich bin bei 60% angekommen. Ich bin also beim Gerd angekommen. Wer ist der Gerd? Erzähl mal was drüber.
Ja, da geht's um Identität. Also da geht's darum, ich sag mal so, wie bin ich auf das Thema gekommen? Mich hat es natürlich, also generell habe ich immer versucht, in meinem Studium, in meinem Theologie- und Philosophiestudium, auch immer mit den Arbeiten, die ich ausgewählt habe. Das hat nämlich immer wunderbar geklappt, sowohl mit Hausarbeiten als auch mit meiner Bachelorarbeit und dann auch mit meiner Masterarbeit. Ich wollte immer das einholen, was mich natürlich da auch vorher geprägt hat und bewegt hat und was ich da auch so erfahren habe, und zwar Positives wie auch viel Negatives, ja, in diesen Freikirchen.
Ganz kurz, was ist denn das Problem für Homosexuelle in Freikirchen?
Ja, das Problem ist, also in den meisten evangelikalen Freikirchen ist Homosexualität ein Problem, weil es laut den meisten Menschen darin, also in diesen Freikirchen, nicht biblisch in Ordnung sei, homosexuell zu sein. Also, dass es ein Lebensentwurf ist, der so von Gott nicht gewollt ist. Und dass, wenn Menschen homosexuell oder transsexuell oder bisexuell oder wie auch immer fühlen, also ab der Norm fühlen, dass sie dann entweder Heilung erfahren können, entweder durch irgendwelche Therapien oder Gebet oder so, oder dass sie dann eben enthaltsam leben müssen. Das Problem entsteht da.
Welche Einstellung hast du oder hattest du zu dem Thema?
Das ist ganz witzig, ich bin ja nicht religiös, also nicht so religiös aufgewachsen, also nicht in irgendeinem gläubigen Elternhaus oder so. Und für mich war das als Jugendlicher ganz normal, Homosexualität, klar. Ich meine, hallo, also das gehört zu den Menschen dazu. Und dann, als ich da zum Glauben gekommen bin in dieser Freikirche, Anfang 20, dann hat es so stark auf mich eingewirkt, dass ich wirklich eine Zeit lang geglaubt habe, glauben zu müssen, dass Homosexualität tatsächlich ein Problem ist und verboten ist von Gott, ja. Und dann bin ich, und das ist auch so ein bisschen, was so dieses Thema von dieser Masterarbeit angeregt hat, dann bin ich in diesem Seminar, wo ich ja Pastor werden wollte, da unser Ethiklehrer, der hat uns mit einem Buch konfrontiert von Valeria Hinck, das heißt Streit vor Liebe. Und Valeria Hinck ist eine Lesbe, die aus einer evangelikalen Freikirche kommt oder sich innerhalb einer evangelikalen Freikirche befindet. Und sie hat quasi ein biblisches Plädoyer für eine homosexuelle Orientierung geschrieben. Also quasi gesagt, hey, ich bin homosexuell und ich will und ich lebe das, aber gleichzeitig kann ich das so fromm, gläubig, biblisch wie ihr leben. Das war ein so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ach ja, da verschieben sich irgendwie Diskurse, ja. Das ist sowieso so. Die Freikirchen, die scheinen von außen so verdammt konservativ zu sein und sind sie ja auch im Vergleich zu vielen anderen. Aber trotzdem sind da auch dauernd Sachen in Bewegung. Und zum Beispiel, wo Rockmusik in den 70ern in solchen Freikirchen, vielleicht bis in die 80er, wirklich vom Teufel war. Also, das war vom Teufel, ja. Konntest du in den 90ern wurden plötzlich christliche Rockbands gegründet und so weiter. Also da merkt man, das sind immer so Generationenfragen auch und die verändern sich. Und ich wollte herausfinden auch so ein bisschen, warum verändern sich die und wie verändern sich die, ja. Da haben der Prof und ich einfach so ein Brainstorming gemacht und da bin ich zu diesem Thema Homosexualität gekommen und habe mich dann auch für diese Diskursanalyse mehr oder weniger nicht freiwillig entschieden, sondern bin da mehr oder weniger so drauf gestoßen worden und fand es dann auch ganz passend, die Herangehensweise von Foucault, so ein Thema anzugehen, weil er will nicht den Leuten in die Köpfe schauen, sondern will schauen, was passiert da so drumherum, ja, was sind da für Diskurse, also sprich, welche sprachlichen Äußerungen sind da am Werk, die Leute in bestimmte Machtgefüge stellen, die sie selber zu Subjekten macht.
Und dann hast du gedacht, du fragst einfach mal einen Betroffenen.
Ja, ich habe sogar mehrere gefragt. Für diese Masterarbeit habe ich jetzt, weil das wäre sonst viel zu lang geworden, tatsächlich nur ein Interview ausgewertet. Ich habe aber tatsächlich mehr Interviews schon geführt. Ich hätte die in petto, da hätte ja meine Doktorarbeit eigentlich nahtlos dran anschließen sollen. Aber ist ja nicht so passiert, weil die universitäre Akademie ist halt, ja, ziemlich hart da was zu machen, vor allem dann als Familienpapa und habe mich dann eigentlich gegen so eine akademische Laufbahn entschieden. Das heißt aber nicht, dass ich die Doktorarbeit nicht irgendwann einfach mal so nebenbei einfach fertig mache, vielleicht.
Du sprichst ja manchmal von besonderen Erlebnissen, die deinen Glauben begründet haben oder gestärkt haben. Was sind das für Erlebnisse?
Also ein so ein besonderes Erlebnis, das steht eben da am Anfang meiner 20er Jahre. Ich war, glaube ich, 23. Ich bin ja, wie gesagt, ich im katholischen Bayern aufgewachsen, ganz normal als Kind ab und zu zur Kirche gegangen, war auch Ministrant eine Zeit lang, aber eigentlich dann relativ schnell in meiner Gymnasialzeit relativ atheistisch geprägt gewesen. Also fand das eigentlich alles Blödsinn und durch meine jetzige Frau, die in dieser Freikirche aufgewachsen ist, bin ich da reingekommen. Die habe ich eben, nachdem ich von Wien wieder zurückkam, dann auf irgendwelchen Umwegen kennengelernt. Das nicht so wichtig. Sie war auch gerade wieder dran, sich mit dieser Kirche auseinanderzusetzen. Da kam ein neuer Pastor und der war sehr charismatisch und der hat dann auch so eine Jugendgruppe gehabt. Und
charismatisch im Sinne von?
Persönlich charismatisch, also so ein Typ, der halt gut kann mit anderen Leuten. Mhm. Und da war ich dann in diese Jugendgruppe und einerseits fand ich das vieles da einen totalen Blödsinn, aber das war halt auch so typisch, oder es ist ja auch so typisch für unsere Zeit. Eigentlich darf jeder glauben, was er will. Hauptsache, er tut mir damit nicht weh. So bin ich dem Ganzen gegenübergegangen. Aber dann war ich ja doch, ne, in dieser Krisenphase. Ich wusste nicht, was soll ich machen? Wo geht's hin mit mir? Mein Opa ist gerade gestorben und so weiter. Und meine Frau hat da so einen Glauben und ich nicht. Und ja. Und dann gab's da so einen Glaubenskurs. Also das heißt, wo du einfach Leute von außen einlädst und dann mehr oder weniger den christlichen Glauben erklärst an so Abenden. Und in so einen bin ich dann auch gegangen. Also der wurde für die Jugendlichen dort angeboten. Und dann weiß ich noch, dann war ich in diesem ersten Abend, dann hat der das vorgetragen, hat das erste Mal so erzählt, also von Gottes Liebe, wie Gott uns in Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld vergibt. Und er hat es so klar aufgebaut, so wie Evangelikale das wunderbar können, ja. Ob das jetzt alles theologisch so richtig ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber unheimlich klar können die das kommunizieren. Und da ist mir das erstmal so aufgegangen. In der katholischen Kirche hatte ich nie verstanden, was soll dieses Kreuz und warum stirbt da einer und so. Und da war das plötzlich ganz klar. Da habe ich das erste Mal verstanden. Und dann ist aber sowas passiert, wo ich mehr oder weniger wie in so einen Tunnelblick gekommen bin, alles um mich herum vergessen habe und diese echte existenzielle Frage in mir gespürt habe, gibt's Gott eigentlich wirklich? Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben damals so wirklich ehrlich gebetet und habe gesagt innerlich, Gott, wenn's dich wirklich gibt, dann bitte zeig dich mir. Und dann ist es so gewesen, wie wenn von einer Sekunde auf den anderen ein Schalter in mir umgelegt wird. Wie als wenn jemand ein Licht angemacht hat. Von Dunkelheit ist plötzlich alles hell geworden. Und ich habe plötzlich geglaubt. Da war wie so ein, wie als hätte ich klar gesehen, ja, Gott gibt es. Das war plötzlich ganz klar. Und ich weiß noch, das war kurz vor so einer Pause. Der hat nämlich gesagt, so, und jeder, der jetzt, das nennt man dann so, sein Leben Jesus übergeben will, irgendwie so, der betet jetzt das mit. Und dann habe ich da irgendwas mitgebetet. Und so, und dann war das plötzlich, dann ging ich davor zu dem. Da war nämlich gerade so eine Pause, kurz vor so einer Pause. Alle sind rausgegangen. Ich ging davor zu dem und habe dann so gesagt, also, ich bin jetzt Christ. Und, ach übrigens, aber ich finde den Dalai Lama immer noch voll toll. So. Und dann kamen die alle wieder und auch meine Frau, die hat das gar nicht gecheckt, was da mit mir los war, ja, weil ich war da so in mich versunken. Und dann waren da so Diskussionsrunden und dann bin ich da reingegangen und voll fröhlich, ja, und dann so mitdiskutiert und ja, war alles klar und das passt alles und das stimmt alles. Also das war, wie wenn dir jemand, wenn du eine Decke die ganze Zeit über den Kopf hast und jemand zieht dir plötzlich die Decke weg. So war das Gefühl, ne? So eine Offenbarung, das heißt ja das Wort Offenbarung wörtlich auch, so die Decke vom Kopf ziehen. Ne?
Würdest du sagen, es war eher ein intellektuelles oder eher ein emotionales Erlebnis?
Das kann man nicht so trennen, das ist ja beides. Das ist ja emotional ein sehr starkes Hochgefühl, wie jemand, der plötzlich eine ganz starke Erkenntnis hat. So, ach, so ist das. Ja, das ist ja auch emotional, ja.
So ein Aha-Erlebnis.
So ein staunendes auch, ja.
Was hast du im Ohr? Sprache oder Musik?
Wenn ich was anhöre? Mhm. Zurzeit mehrheitlich Sprache. Früher war es ein bisschen mehr Musik, jetzt tatsächlich mehr Sprache.
Welche Musik?
Also wirklich querbeet. Alles natürlich, was nicht so mainstreamig ist. Also von Electronic Jazz bis zu Lyrical Hip-Hop, Hip-Hop-Beats, dann rein in den Metal, Extreme Metal und dann wieder entspannen mit ein bisschen Klassik oder so. Also ist wirklich sehr bunt.
Du machst dann abends immer so, setzt dich hin und dann machst du mal so das ganze Programm durch und dann gehst ins Bett und wie?
Nee, gar nicht. Also das ist immer so gefühlsabhängig oder es kann von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat auch, kann sich das ändern. Obwohl ich gerade in meiner Studienzeit ziemlich lang fast ausschließlich Metal gehört habe. Also da hatte ich eine ganz starke Metal-Phase, komischerweise. Wo ich zwischendrin in meinen 20ern eine starke Hip-Hop-Phase hatte und in meinen Jugendjahren, 10er-Jahren da eine starke Punk-Phase. Also das ist...
Geht doch gar nicht. Du warst ein anderer Mensch.
Ja, geil, denkt man so. Aber für mich war das nie eine Frage. Weil das war ja auch, die Metaler haben immer die Hip-Hopper gehasst und die Hip-Hopper immer die Metaler und die Punker so, weißt, und das habe ich nie verstanden, weil ich finde Musik auf so unterschiedlichen Ebenen einfach geil.
Würdest du sagen, dass du grundsätzlich einfach zwischen den Stühlen sitzt?
Ja, das ist mein Problem. Ja. Also für die Konservativen bin ich viel zu liberal, ja, viel zu freigeistig und für die Freigeister in der Uni bin ich dann manchmal viel zu kritisch und zu konservativ oder sowas. Das ist typisch. Aber Gott sei Dank habe ich in meinem Leben Menschen gefunden, die es ähnlich machen und verfolge auch mittlerweile Menschen, die das so ähnlich sehen. Jetzt wie so Podcasts, die ich höre, wie bei Worthaus oder der Thorsten Dietz oder der Tobias Feix. Das wären so Theologen, Philosophen, die auch sich immer so ganz bewusst zwischen die Stühle setzen und versuchen, so eine Balance zu halten und von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen und diese Extreme zu vermeiden. Also ich habe das auch nie verstanden, wie Leute etwas immer einfach nur zu Extreme machen können. Ja, ob jetzt rechtspolitisch oder linkspolitisch oder so. Das habe ich nie verstanden, weil ich sehe das Leben eher dialektisch oder wie Hegel sagte, These, Antithese, Synthese. Also man muss immer mal ein bisschen in die eine Seite und so ein bisschen eintauchen, dann rauskommen wieder in die andere Seite und so geht es eigentlich ständig hin und her. So ist eigentlich der Weg und der wird nie aufhören, weil wir sind endliche Wesen und keiner kann die Wahrheit gepachtet haben, sondern es ist eben immer dieses Spiel, dieses Balls, der da hin und her geht. Und so gestalte ich auch meine Freizeit.
Und ansonsten Romane?
Eher weniger, also eigentlich kaum. Also eigentlich nur Sachbücher. Und wenn Romane, dann habe ich eigentlich immer nur Science-Fiction und Fantasy gehört. Und ja, auch sowas wie Perry Rhodan oder sowas. Weißt du, das was sagt?
Ja, habe ich probiert, habe ich aufgegeben.
Ist auch zu ausufernd, ne?
Nein, war mir zu amerikanisch und zu wenig Frauen. Aber es ist ein anderes Thema.
Aber es ist ja ein deutsches Ding.
Das macht's ja nicht besser.
Ja, das stimmt.
Du hast ein Wochenende frei. Was tust du?
Ich werde viel in den Wald gehen, spazieren gehen. Vielleicht gehe ich auch ins Kloster. Ansonsten würde ich wahnsinnig das lesen, was ich schon die ganze Zeit nicht geschafft habe zu lesen.
Also würdest du schon sagen, deine Hobbys sind Lesen und Denken?
Ja, leider schon. Ja, Bücher, klar, die haben es mir natürlich angetan und das Denken, das Durchdenken von Sachen immer wieder aus unterschiedlichsten Perspektiven. Aber ansonsten, ich habe tatsächlich längere Zeit Baseball gespielt, spiele auch noch freizeitmäßig, wenn es geht, schau gerne Baseball, gehe gerne ins Stadion bei uns in Regensburg, sind da ganz gut in der ersten Bundesliga unterwegs, haben auch ein Baseball-Internat und schau auch gerne Baseball im Fernsehen, also amerikanischen Baseball, das mache ich wahnsinnig gern. Ansonsten fahre ich auch gerne mit meinem E-Bike, programmiere so hobbymäßig ein bisschen. Also beschäftige mich, sag ich mal, mit Programmiersprachen, so mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, Herangehensweisen und so. Es macht mir Spaß. Und ansonsten, gut, seit ich Familienvater bin, auch nicht mehr so viel, aber das hat mich auch eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Das sind Pen-Paper-Rollenspiele und so Gesellschaftsspiele, also so Brettspiele. Ja, doch, das mache ich auch ganz gern. Auch als Familie, ich bin ganz froh, dass meine Frau auch gerne Brettspiele spielt und auch tatsächlich eine ganze Zeit mit mir auch Pen and Paper gespielt hat, ja.
Lebewesen oder Computer, was fasziniert dich mehr?
Definitiv der Computer, aber seit ich mich in die Genetik eingelesen habe, so ein bisschen und auch in die Neurowissenschaften, obwohl da ist natürlich auch so ein sehr stark komputationales, so eine komputationale Herangehensweise, da auch Lebewesen, ja, also das finde ich auch echt spannend.
Das heißt also, du mistest nicht irgendwelche Kaninchenställe aus oder gießt irgendwelche Blumen, sondern auch da möchtest du es eher in Buchform genießen.
Genau. Davon kann meine Frau auch ein Liedchen singen, ja.
Du machst da so einen Podcast, habe ich gehört. Und ich möchte, dass du ihn in 3 Wörtern beschreibst.
Mhm. Ich würde sagen, experimentieren, Gedanken schärfen, gute Gespräche haben.
Warum experimentieren? Oder inwiefern experimentieren?
Ja, experimentieren, so ein bisschen so mit seinen eigenen Gedanken experimentieren. Also ich höre die gerne tatsächlich selbst öfter danach nochmal an und sehe, ah, wie habe ich da eigentlich argumentiert? Oh, das ist noch ein ganz ein guter Gedanke gewesen, da bist du schon, das ist schon ein bisschen so, okay, aber hier, oh, hier fehlt noch ein bisschen was und das war doch ein bisschen vielleicht flapsig. Also eher so ein Experimentieren mit meinen eigenen, ja, Zuständen und auch einfach, wie man so Gespräche führt und so. Das ist also so ein bisschen ausgangsoffen, ne?
Wie ein Experiment halt ist.
Ja, genau.
Welche Rückmeldungen sind dir lieber, positive oder kritische?
Eigentlich beide. Also kritische dann, wenn sie halt wirklich sachkritisch sind. Dass jemand eine andere Meinung hat, da gibt's ja tausende andere Meinungen und so. Und dann einfach nur sagen, ja, ich habe aber die Meinung. Also wenn, dann schon eher an der Sache kritisch. So, dann finde ich das cool, weil das bringt ja einen nur weiter. Deswegen spreche ich auch mit dir, weil wir sind uns ja auch, vielleicht sind wir uns in vielen ähnlich, aber vielleicht auch eben in vielen unähnlich. Und das macht es ja erst spannend, ja, dann so auch Feedback zu bekommen mit den Gedanken, die man vielleicht auch mal so experimentell das erste Mal so in der Form versucht auszusprechen, ja.
Fühlst du dich jetzt ausreichend beleuchtet oder durchleuchtet oder gibt es noch einen Bereich, der dich ausmacht, den wir noch gar nicht angesprochen haben?
Naja, ich würde halt sagen, was mich schon auch stark in den letzten 10 Jahren geprägt hat. Seit 10 Jahren bin ich Papa, habe 2 Kinder und genieße das total. Also das hat mich schon auch verändert, auch meine Freizeitgestaltung und hat das alles auch ein bisschen reduziert und aber zum Positiven. Gut, ich versuche schon noch meinen Anteil zu haben, aber ich finde, das gehört zu mir dazu, dass ich mich wirklich jetzt auch als Familienmensch sehe und auch als Papa und Ehemann und das prägt mich doch stark.
Es hat mich jetzt wirklich sehr gefreut und ich glaube, nicht nur unsere Zuhörer kennen dich jetzt besser, auch ich kenne dich jetzt wesentlich besser als vorher und es freut mich jetzt wirklich. Danke für das Interview.
Ja, danke dir, Jörg. Und bis bald.
Also dann, bis bald. Ciao.
Ciao.